Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Am Anfang möchte ich erstmal Grüße loswerden von meinen Schwiegereltern Johannes und Annemarie Ullmann und auch von meinem Bruder und seiner Frau Daniel und Susanne Gess, die ja vor 2 Wochen da waren. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Claudia und ich sind gestern Abend schon gekommen. In heftigem Schneetreiben haben wir uns hier durchgekämpft zu Henrik und Angela. Und ja, es hat uns einfach gefreut, das Erzgebirge wieder mal zu sehen im Winter bei Schneefall. Hatten wir früher relativ oft. Aber wir haben noch nicht die Lichter gesehen wie früher. Ich kann mich noch gut erinnern, ich als Wessi, sage ich mal, als ich hierher kam nach der Wende, war das schon sehr, sehr beeindruckend, wie in jedem Fenster so ein Lichterbogen stand. Das ist heute auch bei uns relativ gängig, aber das kannte man bei uns zu Hause gar nicht. Ja. Da gab es Adventskranz, ja, aber es gab keine Fensterbretter, keine Lichterbögen. Und das war hier einfach toll. War einfach toll, auch für mich zu sehen, diese Stimmung, dieses Lichtermeer in den Fenstern zu sehen. Und das hat mich auch auf das Thema gebracht für heute Abend. Ja. Von der Finsternis ins Licht. Licht hat natürlich viel mit Weihnachten zu tun. Jesus als das Licht der Welt ist in die Welt gekommen, um wirklich Rettung und Erlösung zu schaffen. Deswegen ist es natürlich ein Stück weit auch so eine Einstimmung auch auf die Advents- und Weihnachtszeit. Ja. Und es ist natürlich eine Predigt, ein Wortdienst, der letztendlich auch das Programm, den Plan Gottes beschreibt. Ja. Von der Finsternis ins Licht. Ja. Und da ist mir ein Vers, nicht der Vers, den Volker gelesen hat am Anfang, den kennt ihr sicher alle sehr gut, und den anderen Vers, den ich jetzt gleich lese, kennt ihr sicher auch sehr gut, der ist mir auch immer sehr wichtig und wertvoll. Aus Kolosser 1, die Verse 12 bis 14, schreibt Paulus: Dank sagen dem Vater, der uns fähig oder auch passend gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt oder der Macht, dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieses Versetzen von der Gewalt, von dem Machtbereich der Finsternis ins Reich des Sohnes seiner Liebe, das war so eine Formulierung, die in dem Gebet meines Vaters fast immer vorkam. Wenn wir als Familie gebetet haben, dann war das eine Danksagung, die mein Vater sehr, sehr oft aufgegriffen hat. Das heißt, ich kannte schon als Kind und als Jugendlicher diese Formulierung sehr gut, wusste aber sehr lange nicht, wo genau sie steht. Aber sie hat sich tief in mir auch eingeprägt. Ja? Und es ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Vers, der uns einfach hinweist auf eine Tatsache, die schon eine wichtige Erkenntnis ist, zu der jeder Mensch erst einmal kommen muss, nämlich dass er grundsätzlich erstmal in den Machtbereich, in die Gewalt der Finsternis hineingeboren ist. Ja, das ist keine begrenzte Tatsache, sondern das ist eine allgemein gültige Tatsache, die uns das Wort Gottes lehrt. Wir werden in die Gewalt, in die Macht, in den Machtbereich der Finsternis hineingeboren. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 2, wir sind unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja? Und das Programm Gottes, das Ziel Gottes, sein Plan, sein Wille Gottes ist, dass wir aus diesem Gewaltbereich, aus diesem Machtbereich in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Licht hineingestellt werden. Das muss geschehen im Leben eines jeden Menschen. Und da steht am Anfang erstmal diese Erkenntnis, dass ich grundsätzlich erstmal in diesem Gewaltbereich, in diesem Machtbereich der Finsternis mich befinde. Und was an dem Vers auch klar wird, ist, dass Gott der Handelnde ist. Er hat uns fähig und passend gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus eben dem Machtbereich der Finsternis. Und er hat Erlösung geschaffen zusammen mit dem Sohn. Er hat seinen Sohn gesandt aus Liebe zu uns. Und sein Sohn ist eben am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, hat sich geopfert, damit wir eben aus diesem Gewaltbereich, aus dem Machtbereich der Finsternis kommen können. Er hat sich, das werden wir noch sehen, ganz bewusst in diesen Machtbereich gegeben, ist daraus jedoch als Sieger hervorgegangen, hat den Tod, Finsternis, die Macht der Finsternis besiegt. Und dadurch haben wir Zugang zum Vater, dadurch haben wir Zugang zu dem Licht des Vaters, haben wir Vergebung unserer Sünden, weil er bezahlt hat für unsere Schuld und Sünde. Wir können in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, in das Reich des Sohnes seiner Liebe uns versetzt sehen. Das hat er gemacht. Wir können uns das nicht verdienen. Kein Mensch kann sich das verdienen. Man kann viele gute Taten machen, man kann viel versuchen, aus eigener Kraft zu erwirken, aber es ist allein die Gnade Gottes, allein durch die Heilstat des Sohnes am Kreuz, sein Tod, seine Auferstehung, können wir zu Gott kommen. Gott ist ganz und gar der Handelnde. Und dafür haben wir wirklich Grund zu danken. Das ist was ich in meinem Gebet eigentlich viel zu selten tue, dass wir ganz grundsätzlich einfach uns dafür bedanken, dass er in die Welt gekommen ist und für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das ist ein wichtiges Bekenntnis, dass wir uns immer wieder klar machen müssen und dass wir vor der sichtbaren, aber auch vor der unsichtbaren Welt immer wieder aussprechen und bekennen müssen. Und wenn wir morgen ist Mahlfeier, habe ich gehört, ja, da ist es natürlich das ganz zentrale Element, dieses Bekenntnis auch abzulegen. Und das ist was wir ganz zentral auch in aller Verkündigung immer wieder, glaube ich, in den Mittelpunkt stellen müssen. Ja. Wenn wir Gottes Wort lesen, vom Alten Testament angefangen bis zur Offenbarung, haben wir immer in Bezug zu dem Sohn, immer in Bezug zu dem Christus, zu dem Bezug, was am Kreuz passiert ist. Und das ist eben das, wozu wir als Geschöpfe Gottes auch bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sind dazu bestimmt, ihm, ja, wie es in Johannes 8, Vers 12 heißt, auch nachzufolgen, damit wir das Licht des Lebens haben. Was das heißt, da werden wir noch später drauf eingehen. Und wir sind ja jetzt eigentlich, muss man schon sagen, eine relativ kleine Gruppe. Es ist ja jetzt Weihnachten, das wird ja schon sehr groß gefeiert. Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsferien, was auch immer das gibt. Aber um was es an Weihnachten wirklich zentral geht, das ist manchen, vielen Menschen schon komplett verloren gegangen. Es werden ja oftmals Umfragen gemacht, was feiert man eigentlich an Weihnachten, an Ostern, an Pfingsten. Weihnachten wissen vielleicht noch die meisten, bei Ostern, Pfingsten und so weiter wird es schon ganz eng. Ja. Weihnachten mit dem Kind in der Krippe, da ist irgendwas mit einem kleinen Kind, ja. Aber es ist schon sehr traurig, dass das, was an Weihnachten wirklich passiert, ist dieses wichtige Ereignis, dass der Sohn Gottes vom Vater gesandt aus Liebe zu uns auf die Welt kommt, um ein Erlösungswerk zu schaffen. Das ist eigentlich eine Botschaft, die wir eigentlich das ganze Jahr über verkünden sollten. Ja, aber an Weihnachten gibt es eben auch durchaus die Gelegenheit, bei einer Weihnachtsfeier oder bei einem Glühweinpunsch, was weiß ich was immer, dann auch darauf hinzuweisen, worum geht's eigentlich an Weihnachten? Oder auch ein Zeugnis abzulegen, was bedeutet Weihnachten eigentlich für mich? Ganz einfach mal eine Ich-Botschaft abzusetzen. Für mich ist Weihnachten wichtig, weil ich da ganz zentral dran erinnert werde, dass Jesus Christus als Mensch, als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und er hat ja nicht nur uns, die wir das jetzt schon glauben dürfen, auserwählt, dass wir das glauben, sondern das gilt ja wirklich für alle Menschen. Wir werden nachher Johannes 1 lesen, wo das auch nochmal deutlich wird. Das Licht der Welt ist zu allen Menschen gekommen. Ja, nicht nur zu einem kleinen auserwählten Kreis. Wir wissen, dass wir die Glieder am Leib des Christus sind in der Gemeinde. Wir sind jetzt sozusagen die Erstlinge, diejenigen, die zuerst diese Botschaft erfassen durften, verinnerlichen durften und ergriffen wurden und glauben dürfen. Das ist ein wunderbares Gnadengeschenk. Ja, aber wir wissen natürlich auch, dass wir keine Elite sind, die einen tollen Platz in der VIP-Lounge im Himmel haben, in der ersten Reihe sitzen dürfen, sondern wir sind nur diejenigen, die zuerst drankommen, um dann letztendlich auch dazu beizutragen, mitzuhelfen, diesen Heilsplan Gottes, seine Schöpfung von der Finsternis ins Licht zu führen, mit auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und dazu hat er uns errettet, dazu hat er uns erwählt und dazu will er uns gebrauchen. Ja, so wie es Johannes ja auch sagt, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die ganze Welt ist darin eingeschlossen. Und so ist Jesus als Sohn Gottes für alle Welt gekommen und auch für alle Welt, für alle Geschöpfe gestorben und auferstanden. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch im Blick haben, dass es nicht in erster Linie nur um uns geht, oder wie es auch gebetet wurde, natürlich Israel, die Gemeinde, aber es geht um alle Nationen, um jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Geschöpf. Und der Vater und der Sohn haben da einen wunderbaren Heilsplan entworfen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie Liebe sind, weil Gottes Wesen Liebe ist und weil Gott Menschen zu sich zurücklieben will. Nach dem Fall, nach dem Sündenfall von Adam und Eva in der Schöpfung, wo Trennung von Gott die Folge war, ja, will Gott nun seine Schöpfung wieder zurückholen, wieder in Gemeinschaft mit ihm bringen und seine Liebe, seine Retterliebe wird auch das ausrichten. Da dürfen wir sicher sein. Und diese Retterliebe Gottes ist als Liebe Gottes mit dem Geist Gottes nach Römer 5, Vers 5 ja auch in unsere Herzen ausgegossen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, haben wir, wenn wir diese Liebe Gottes in uns haben, wo ist denn dann diese Retterliebe? Ja, und frage ich mich auch ganz kritisch, habe ich diese Retterliebe in mir? Und ich kann sagen, ja, ich habe sie vor allem dann in mir, das geht vielen von euch wahrscheinlich auch so, wenn es darum geht, dass Menschen, die einem sehr nahe stehen, meistens die eigenen Kinder oder in der Familie oder gute Freunde oder auch Nachbarn, dass man sich natürlich schon sehr, sehr wünscht, dass diese Menschen auch zum Glauben finden dürfen. Ja. Und ich habe in meinem Tagesgebet schon verschiedene Personen, für die ich da ganz konkret auch bete, dass sie auch zum Glauben finden und dass ich da auch einen Beitrag dazu tue. Ja. Und auch in unserer eigenen Familie durfte ich das erfahren, dass ein viele Jahre andauerndes Gebet tatsächlich auch erhört wurde. Das war für mich fast überraschend, weil ich so lange dafür gebetet hatte, dass man irgendwann tatsächlich gar nicht mehr richtig damit rechnet, dass es dann tatsächlich passiert. Und doch hat es Gott geschenkt. Ja, und ich denke, es ist nie vergeblich und nie zu viel für diese Menschen zu beten, die einem am Herzen liegen. Und nicht jeder ist ein großer Evangelist. Ich habe mal gelesen beim Adolf Heller, der ist sehr viel Bahn gefahren und jeder, der mit dem im gleichen Abteil saß, der hat Evangelium verkündet bekommen. Der konnte gar nicht anders, der konnte auch gar nicht weg. Ja? Der hat die Situation ausgenutzt. Ja? Und das war jemand, der hatte diese ganz besondere Gabe, hatte natürlich auch das Herz voll dieser Retterliebe. Ja? Es war beeindruckend, ich habe früher die Bücher auch gelesen, auch die Jugendbücher, wo man das gespürt hat, wie der diese Retterliebe auch hatte. Ja? Und als wir auf der La Höhe diese Jesuswoche geplant haben, ja, da haben wir auch viel über Technik und über wie, wo wir die Bühne aufbauen und wie wir das alles machen gesprochen und haben es da zum Teil auch ganz schön verzettelt. Und irgendwann hat jemand gesagt, Leute, es geht doch einfach darum, dass wir Menschen retten. Dass wir Menschen aus dieser Finsternis ins Licht stellen, darum geht's doch. Und nicht darum, ob wir jetzt da 10 Scheinwerfer mehr aufhängen und 3 Lieder mehr singen und was weiß ich was alles machen. Das kann man alles machen, ja. Aber am Ende lasst uns doch das, um was es uns wirklich geht, im Zentrum behalten. Menschen zu retten, ja. Das muss uns bestimmen und das muss den Menschen klar werden, die zu uns kommen, ja, dass wir sie lieb haben, so wie Gott sie lieb hat und dass wir wollen, dass wir uns wünschen, dass sie auch gerettet werden. Und Diese Retterliebe, die wünsche ich mir, dass die wirklich auch in mir immer wieder groß wird, ja, und dass das, wovon wir sprechen, dann tatsächlich auch damit zu tun hat. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit, ja, wo wir zum Beispiel auf Dalahö diese Weihnachtsweg-Aktion machen, ja, wo wir wirklich schaffen, viele Menschen, die vielleicht nicht in die Kirche gehen, aber so einen Weihnachtsweg zu erleben, wo die Stationen der Weihnachtsgeschichte aufgeführt werden, das hat immer sehr positive Resonanz. Da wird wenigstens den Menschen mal klar, um was es an Weihnachten geht. Ja? Und da kommen dann auch Schulklassen, Kindergruppen und so weiter, die das dann mitbekommen. Das ist heute schon was, wo ich sage, das ist ganz grundlegend, dass man sowas überhaupt mal macht, ja, damit Menschen klar wird, um was es geht und dass sie diese Liebe Gottes, diese Retterliebe Gottes auch veranschaulicht bekommen. Und so schreibt ja auch Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, wir müssen schon davon sprechen, von allein wird die Gemeinde nicht gebaut, wird die Gemeinde nicht vollzählig. Ja? Und Gott will uns natürlich auch dazu gebrauchen, Menschen zum Leib des Christus dazu zu tun. Und wir merken das wahrscheinlich, der Boden bei uns ist relativ hart, wir können nicht mit Erweckungen rechnen, aber Einzelne kommen doch immer wieder dazu und es gibt auch andere Länder der Welt, wo schon viele Leute, gerade im Bereich, wo der Islam eigentlich sehr mächtig ist, ja, wo Menschen zum Glauben kommen, zum Beispiel im Iran oder auch in China kommen wohl sehr viele Menschen tatsächlich zum Glauben. Also Gott wirkt da schon und sein Wort bringt auch wirklich Frucht und Menschen kommen tatsächlich auch heute noch zum Glauben, auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, bei uns wird es immer dunkler, bei uns geht es immer weiter abwärts und das brauchen wir auch nicht schönreden, aber trotz allem haben auch wir bei uns diese frohe Botschaft zu verkündigen. Weihnachten ist wirklich frohe Botschaft. Gottes Sohn kommt in die Welt als Licht der Welt. Und das ist einfach eine frohe Botschaft. Ich ertappe mich manchmal auch dabei, über die Situation, die in der Politik herrscht, die ganzen Themen. Als wir gestern hergefahren sind, sind wir 5 Stunden noch was unterwegs gewesen. Da haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Mal Nachrichten gehört. Jedes Mal kam, wie viel tausende Leute, das Bosch tausende Leute abbaut. Ja, das sage ich, brauche ich nicht hören, das habe ich jeden Tag. Ja. Und es ist natürlich schon was auch beklagenswert ist. Ja? Und die ganze Autoindustrie, die wirklich einen Schrumpfungsprozess vor sich hat, wo große Umwälzungen dastehen, braucht man ja nicht schönreden. Aber das sollte eigentlich nicht das sein, was uns vor allem bewegt. Ja? Weil wir wissen, das gab es schon immer, das wird es auch immer geben. Die Zeiten waren nie sehr einfach. Wir hatten, das kommt jetzt in der Rückschau, schon sehr deutlich raus. Das ist immer auch, wenn wir im Geschäft, in der Arbeit manchmal miteinander sprechen, sagen wir, Mensch, vor 10, 15 Jahren, da war eigentlich alles ganz super. Wenn ich denke, was heute los ist, mit den Kriegen und Klima und was weiß ich was alles, da könnte ich ja wirklich depressiv werden. Ja, stimmt, ja, da hat sich vieles verändert. Aber wir haben es auch heute mit dem Hendrik davon gehabt, wir haben eigentlich ja eine frohe Botschaft zu sagen. Wir haben ja das Licht, ja. Auch wenn es um uns herum immer finsterer wird, umso heller sollte unser Licht scheinen und leuchten und umso weniger sollten wir da mitjammern und mitklagen, auch wenn viel Klagenswertes da ist, sondern auch wirklich von dem Licht auch tatsächlich sprechen. Und wie war das denn bei mir oder wie war es bei euch, könnt ihr euch fragen, wie war es bei mir mit diesem Licht? Wann hat mich denn das Licht erreicht? Ich hatte die große Gnade, das Geschenk, dass meine Eltern mir natürlich das Licht gezeigt haben. Ich bin im Glauben erzogen worden und das ist ein großes Geschenk. Das heißt, ich wusste von klein auf, dass es einen Gott gibt, dass es diesen Vater im Himmel gibt und dass es der seinen Sohn gesandt hat und dass der mich erlöst und gerettet hat durch seinen Opfertod. Ja, und dass ich das im Glauben annehmen durfte dann, das war ein Geschenk. Und ich habe dann auch sehr viel Kinderarbeit gemacht, lange Zeit. Ja, und da sind viele dabei geblieben, aber auch viele sind weggegangen. Ja. Und jetzt erlebe ich, dass einige tatsächlich auch wieder zurückkommen. Ja. Deswegen, nochmal wie am Anfang schon gesagt, es ist nie zu viel und auch nie zu spät, für die zu beten, die uns da am Herzen liegen. Ja. Die vielleicht mal unseren Weg gekreuzt haben, die vielleicht auch mal den Weg in der Gemeinde, in der Jungschar irgendwo mitgegangen sind und irgendwo ausgeschert sind, irgendwo weggedriftet sind. Ja, beten wir für sie, dass sie wieder zurück auch zum Licht kommen. Jetzt fangen wir an, ins Wort Gottes mal reinzuschauen. Ganz am Anfang geht es ja gleich um Licht. 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster oder es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also im Ausgangszustand war die Erde wüst und leer und finster. Und wenn es heißt, es ward Licht, heißt es nicht, wenn man es richtig übersetzt, dass das Licht dann erst erfunden wurde und es vorher kein Licht gab. Licht gab es schon vorher. Heinz Schumacher hat es in seinem Buch Urknall und Schöpfergott auch schön beschrieben und sich auch auf diese Übersetzung, denke ich, bezogen, dass das Licht nur durch einen Nebel quasi gedämpft war. Und dass es heißt, wenn es heißt, es ward Licht, dann ist dieser Nebel, diese Sperre, die das Licht quasi verhindert hat, dass es scheint, dieser Nebel ist weggezogen und dadurch wurde es Licht. Denn es muss vorher schon Licht gegeben haben, weil da, wo Gott ist, und Gott gab es ja schon immer, da ist Licht. In Daniel 2, 22 lesen wir, er, Gott, offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Also das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott hat immer was, auch immer was mit Licht zu tun. Ja? Und so hat mir diese Erklärung sehr geholfen, die auch in der Scofield-Bibel angedeutet ist, in den Erläuterungen, ja? dass das Licht natürlich mit Gott zusammen schon da war, ja? und dass dann das Licht quasi in Erscheinung getreten ist. Und dieses Geschehen, dass das Licht Gottes erscheint, ja, ist demnach ja ganz am Anfang der Schöpfung, der Beginn der Schöpfung, der Ursprung allen Lebens und aller Schöpfung. Und die Schöpfung hat viel mit Licht zu tun und hat viel mit dem Sohn zu tun. Da lesen wir jetzt mal ein paar Stellen, die miteinander zusammenhängen, aus Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Johannes 1, 1 bis 11. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist ein ziemlich komplizierter Text, ja, mit viel Licht drin, mit viel Finsternis drin. Deswegen müssen wir das ein bisschen auseinanderdröseln. Das sind ja durchaus bekannte Verse, könnte man eine eigene Predigt draus machen, ja. Und sie sind ziemlich kompliziert, weil wir da viele Begriffe drin finden, die gleichgesetzt und scheinbar vermischt werden. Ich will es mal versuchen, etwas auseinanderzudröseln. Es heißt, das Wort, am Anfang war das Wort. Das Wort war im Anfang bei Gott und Gott war das Wort. Und alle Dinge sind durch dieses Wort, das sowohl bei Gott war, als auch Gott selbst war, gemacht. Das ist schon sehr verwirrend. Ja? Man kann das eigentlich nur auflösen, wenn man das Wort mit dem vom Gottvater herausgezeugten Gottsohn gleichsetzt. Mit dem Sohn. Hier sind wir von bei diesem Schöpfungshandeln. Gott schafft zusammen mit seinem Sohn die Schöpfung. Und das Wort Gottes ist demnach, weil es ja durch das Wort geschaffen wurde, gleichzusetzen mit dem Sohn Gottes. Also erstmal, das Ganze geht nur da zusammen, wenn Gott Vater und Gott Sohn die Handelnden sind, ja, und das Wort Gottes ist auch gleichzusetzen mit dem Sohn Gottes. Kolosser 1, Vers 15 bis 17 heißt es, welcher, also der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgezeugte oder Einziggezeugte vor allen Kreaturen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Sohne, Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also da steht nochmal ganz klar von Paulus bezeugt, dass durch den Sohn alle Dinge geschaffen wurden. Das heißt nochmal ein klarer Beweis, wenn wir den aus Johannes 1 sehen, durch das Wort ist alles gemacht worden, auch 1. Mose 1 steht es ja dran, Gott sprach und es wurde, ja. Das Wort Gottes ist also gleichzusetzen mit dem Sohn Gottes. Und aus Hebräer 1, 1 und 2 noch eine weitere Bestätigung. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also durch den Sohn hat er die Welten gemacht, durch seinen Sohn, der mit seinem Wort gleichzusetzen ist. Und dann geht's in Johannes 1, Vers 4 dann weiter. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Da geht's jetzt quasi von dem Schöpfungshandeln weg, hin zum Kommen des Sohnes Gottes auf die Erde. In dem Sohn, in dem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Im Sohn kommt Gott auf die Erde und mit ihm die Darstellung und Ausstrahlung göttlichen Lebens, wie es vorher noch nie es gegeben war. Kein Abraham, kein Mose, kein Elia oder irgendein anderer Prophet oder König im Alten Testament war so Darsteller und auch Wort Gottes wie Jesus der Sohn. Diese Qualität, diese Unmittelbarkeit, ja, war neu und einzigartig. Das unterscheidet Jesus auch von jedem anderen Engel und jedem anderen Menschen und Geschöpfen. Das macht ihn tatsächlich einzigartig zu diesem Sohn Gottes. Und deswegen ist es auch eine ganz große Sünde gewesen für alle, die ihn, wie es Johannes schreibt, abgelehnt haben, als der Sohn Gottes, der das Wort Gottes verkündet hat, ja, der Gott dargestellt hat, wie noch nie zuvor das der Fall war. Diesen abzulehnen, ja, diesen quasi als Beelzebul zu bezeichnen, ja, das ist für mich die Sünde wider den Heiligen Geist. Die größte Sünde, die man begehen kann. Und auch hier wird ganz klar bei Johannes 1 der Sohn als das wahrhaftige Licht bezeugt, welches alle Menschen erleuchtet, die auf die Welt kommen. Auch hier haben wir wieder diesen globalen Aspekt, ja, dass Jesus natürlich zuerst mal zu seinem eigenen Volk gekommen ist. Aber für Johannes war schon klar, als er das Evangelium geschrieben hat, war von Gott ihm das gegeben und inspiriert, dass das für alle Menschen gilt. Dieses Licht kommt zu allen Menschen. Eine allumfassende Aussage. Und dann steht natürlich auch drin, dass das Licht kam, um in die Finsternis zu scheinen, aber die Finsternis hat es nicht begriffen oder auch nicht ergriffen. Oder in Vers 11, die Seinen nahmen ihn nicht an. Das heißt nicht, dass mit dem Licht was nicht in Ordnung war, sondern es war in der Heilsgeschichte noch nicht dran, dass das Licht von der Finsternis begriffen und ergriffen wurde. Einige hat es damals natürlich schon gegeben. Ja? Die Jünger und später dann auch Paulus haben natürlich das Licht wurden vom Licht erfasst, ja, die haben es begriffen, aber die Welt und auch das eigene Volk hat seinen Messias, seinen König, ja verworfen. Aber zum Heil für die ganze Welt, wie sich dann herausgestellt hat. Ja, das ist ja das, was wir wissen, was wir glauben, dass diese Verwerfung von Jesus durch sein eigenes Volk letztendlich zum Heil für die ganze Schöpfung gereicht. Und in Vers 10 heißt es, das Licht war in die Welt und die Welt wurde durch dieses Licht gemacht. Damals nochmal ein weiterer Zusammenhang. Wir haben gesagt vorher, der Sohn Gottes ist gleichzusetzen mit dem Schöpfungswort Gottes. Durch den Sohn, durch das Wort und den Sohn Gottes wurden alle Dinge gemacht. Das ist ja mehrmals bezeugt, haben wir gelesen. Und jetzt steht hier bei Johannes 1, Vers 10, dass das Welt durch dieses Licht gemacht wurde. Das heißt, das Licht der Welt, wie es Jesus selbst, wir haben es am Anfang gelesen, bezeugt hat, das Licht der Welt ist der Sohn Jesus Christus. Also das Wort ist gleichzusetzen mit Gott, mit dem Gottsohn, mit dem Licht und ist das Schöpfungsorgan, das Schöpfungsinstrument, was gewirkt hat und bis heute auch wirkt. So eine ungeheure Bedeutung hat der Sohn Gottes. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind Kinder, wir sind Söhne Gottes, wir sind Glieder am Leib des Christus, wir sind Teil des Fülle Christus, die die ganze Schöpfung zum Ziel bringt, zu ihrer Bestimmung führt, das ganze All zurechtbringt, ja, dann wird uns klar, in welchem großen Kontext das besteht. Denn das war schon immer so, dass alles, was passiert, alles, was geschaffen wurde, durch den Sohn geschaffen wurde. Und wenn wir dann Teil dieses Sohnes, Teil dieses Christus sind, Mitbrüder Christi sind, ja, als Glieder an seinem Leib, dann ist ganz klar, dass alles, was Gott macht, durch uns gemacht wird. Ein wahnsinniger Gedanke eigentlich, menschlich kaum zu fassen, aber letztendlich hier sehr klar bezeugt. Ja, das lässt mich fast erschauern, wenn ich mir das so überlege. Das haben wir gesehen, dass Jesus das dann selbst auch so bezeugt hat. Ich lese nochmal Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vielleicht denkt der eine jetzt, ja, Nachfolge. Nachfolge, das war das, was die Jünger gemacht haben. Folge mir nach, hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Sind wir Nachfolger von Jesus Christus? Natürlich sind wir Nachfolger von Jesus. Wir gehen ihm nach, wir schauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, aber wir haben auch den Christus in uns. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir sind mit ihm versiegelt. Das gab's zu Zeiten Jesu so noch nicht. Das ist dann was später Paulus weiterentwickelt hat. Ja? Und wenn Jesus das sagt, wer ihm nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er hat Licht des Lebens. Paulinisch wird man sagen, er hat Christus in sich. Wir haben Licht des Lebens, wir haben Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es Paulus dann weiter entfaltet. Ich denke, Jesus deutet es hier schon für mich an, ja, dass in der Nachfolge dann auch in der Konsequenz dann, das heißt, er wird Licht des Lebens haben. Das heißt, er wird, und das wissen wir dann, wenn es weitergeht, wie Paulus das entwickelt, wir werden den Christus in uns, seinen Geist in uns haben, der in uns wirkt und der uns führt und leitet. Ja? Wenn wir ihm nachfolgen, sind wir auch geführt und geleitet von dem Christus, von dem Geist Gottes. Und so sagt dann auch Paulus den Ephesern in Epheser 5, 8 bis 10, denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also wie ich am Anfang gesagt habe, die Epheser waren nicht nur in der Finsternis, sondern sie waren Finsternis. Also ganz radikal schreibt Paulus, ihr wart komplett abgeschnitten von Gott. Ihr hattet gar keinen Zugang. Epheserbrief steht es ja auch drin. Früher war ja sowieso nur Israel auserwählt und hatte Zugang, direkten Zugang zu Gott. Es ist ja eh erst dann im Epheserbrief erklärt, dass dann was Neues losging mit der Gemeinde, eine weitere Gruppe von Menschen auf einmal auch Nicht-Israeliten, Nicht-Juden Zugang bekommen haben zu Gott. Das gab es vorher nicht. Das hat erst nach Kreuz und Auferstehung mit dem Wirken von Paulus ja dann auch angefangen. Das wissen wir. Ja. Das heißt, die Epheser, sagt er, ihr wart ganz und gar von Finsternis geprägt, mit ihr verhaftet, aber jetzt seid ihr Söhne Gottes, seid Licht in dem Herrn, ja, und sollt auch so wandeln. Da werden wir morgen auch noch darüber sprechen. Und er sagt das Ganze als eine Aufforderung an die Epheser, ja. Wandelt als Kinder des Lichts, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das heißt, leider in Klammer muss ich sagen, das geht nicht automatisch. Auch wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir das Licht des Lebens in uns haben, den Christus in uns haben, den Geist Gottes in uns haben, heißt es nicht, dass wir automatisch als Kinder des Lichts wandeln, sondern das heißt, wir müssen uns dem Licht auch tatsächlich ja ausliefern und das Licht auch scheinen lassen. Wie es dann in Vers 9 auch hieß, die Frucht besteht aus Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind alles Dinge, die von außen sichtbar werden. Wie auch die Frucht des Geistes aus Galater 5,22, alles Dinge sind, die von außen wahrnehmbar sind. Das heißt, Licht ist natürlich was, was man von außen sieht. Und das sollten wir nicht natürlich unter einen Scheffel stellen, sondern wir sollten unser Licht leuchten lassen zur Ehre Gottes. Und wenn wir dann tatsächlich uns fragen, was dieser Wille Gottes ist, was Gott wohlgefällig ist, ja, dann wandeln wir auch als Kinder des Lichts im Licht. Jetzt sagen wir, naja, machen wir ja auch. Aber manchmal, ganz ehrlich, machen wir es vielleicht auch nicht. Da prüfen wir nicht, was Gott wohlgefällig ist. Da machen wir vielleicht das, wozu wir gerade Lust haben, was uns gerade richtig und gut dünkt. Ich habe schon manche Dinge manchmal im Nachhinein erst die Kurve gedreht und bei der einen oder anderen Sache gesagt, das muss ich erst nochmal im Glauben überdenken, das muss ich erst nochmal im Gebet bewegen. Da war ich vielleicht mit einer Initiative oder mit einer Entscheidung zu schnell. Da war das Kriterium nicht, das erste Kriterium nicht, ist es unserem Vater im Himmel wohlgefällig, gefällt ihm das oder nicht. Ja? Und das ist was, wie gesagt, das geht nicht automatisch, kann ich von mir selbst bezeugen. Manchmal wird einem das erst hinterher auch klar und manchmal merkt man vielleicht auch, wenn was dann nicht gut war, dass man es eben nicht so geprüft hat, wie es hier Paulus den Ephesern schreibt. Und andererseits ist es auch so, dass wenn wir als Kinder des Lichts unseren Weg gehen, heißt es nicht, dass wir immer einfache Wege gehen können, immer hell ausgeleuchtete, breite Wege gehen, sondern das sind durchaus auch schwere Wege, die wir zu gehen haben. Ein Beispiel ist aber wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir auch schwere Wege, Krankheitswege, leidvolle Wege zu gehen haben, in schwierigen Situationen stehen, ja, dann dürfen wir das wissen, auch dann bleiben wir immer Kinder des Lichts. Wir gehen jeden Weg, den wir gehen, und sei er noch so schwer, immer als Kinder des Lichts. Ja, und ihr kennt wahrscheinlich den Psalm 73 von Asaph, ja, wo der sich beschwert, dass es den Gottlosen so viel besser geht als ihm, der doch im Glauben lebt, und dass er das ungerecht findet und dass ihn das regelrecht ärgert. Aber am Schluss von dem Psalm schreibt er ab Vers 21, als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, also wo er sich da wirklich geärgert hat, dass er zugucken muss, wie es den Gottlosen gut geht, wie die richtig abdrücken, wie es denen richtig gut geht. Und er denkt, ah, mir geht's da im Vergleich richtig dreckig und ich habe so viel Not und Elend und Ärger. Schreibt er dann aber, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und in Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Da kriegt der Asaf diese Perspektive. Vorher hat er noch formuliert, wenn ich dann auf das Ende der Gottlosen sehe, dann möchte ich nimmer mit denen tauschen, auch wenn es denen jetzt vielleicht vermeintlich besser geht. Ich kann doch in deine Hand gehen und du wirst mich in deine Herrlichkeit aufnehmen. Das ist diese Perspektive. Und das soll natürlich auch allen Ärger oder auch alle Not oder auch allen Zweifel, den wir vielleicht haben, der auch ganz normal ist, soll das überstrahlen, ja, dass wir diese Perspektive haben, auch wenn es ein ganz schwerer Krankheitsweg ist, ja, oder ein notvoller Weg oder ein Konflikt, den ich auszustehen habe, ja. Gott hat mich trotzdem immer an der Hand. Gott lässt mich deswegen nicht los. Und ich habe immer diese Hoffnung der Herrlichkeit, diese Perspektive der Herrlichkeit, die darf ich immer haben, die darf mir helfen. Wenn in einem Krankenzimmer zwei Menschen liegen mit Krebs, ja, der eine ist im Glauben und kann das im Glauben gehen, den Weg an der Hand Gottes, mit der Perspektive, die er im Glauben hat. Und der andere hat Gott nicht, ja, und muss verzagen und verzweifeln, weil er sein Leben zu Ende gehen sieht und vieles, was er gern tun würde, nicht mehr tun kann. Er muss verzweifeln, er muss durchdrehen, er muss sagen, warum hat es mich erwischt? Warum kann ich nicht schön in Urlaub fahren, was weiß ich was machen, ja? Mein Leben geht zu Ende, wenn ich diese Perspektive nicht habe, ja? Beide haben die gleiche Krankheit, beide haben vielleicht den gleichen Weg des baldigen Endes des irdischen Lebens vor sich, aber beide empfinden und erleben das ganz unterschiedlich. Und im besten Fall kann der eine dem anderen noch frohe Botschaft verkündigen und er darf es noch erfassen. Aber um das mal zu illustrieren, ja, als Kinder des Lichts können wir jeden Weg ganz anders gehen. Ja. Auch wenn es eine Spannung ist, natürlich zieht es mich runter, wenn ich schwer krank bin oder wenn ich einen schweren Weg zu gehen habe. Aber ich darf mir das immer wieder sagen lassen, Moment, ich bin doch im Licht. Ich habe doch das Licht, ich habe Jesus Christus, Christus in mir. Das ist eine ganz tröstliche Botschaft und das ist eigentlich wahre Lebensqualität, dass wir das wissen dürfen. In jeder Situation bin ich an der Hand Gottes, bin ich ins Licht hineingestellt, habe ich den Christus in mir, der mich führt und leitet, auch durch schwere Wege. Und wenn ich manchmal nachts auch wirklich wach lieg und mir dann durchaus Sorgen mache, ja, dann komme ich irgendwann automatisch dazu, dass ich natürlich beginne zu beten. Das ist genau das, dass ich sage, ich bin doch ein Kind Gottes, ich bin doch ein Sohn Gottes, ich habe doch das Licht. Ja. Und das soll mir dann aufleuchten, das soll mir dann auch helfen. Und das ist ganz wunderbar, dass wir das haben. Und doch will die Finsternis uns doch auch immer wieder umhüllen und die Finsternis auch immer wieder in ihren Bann ziehen. Aber wir sind eben der Finsternis nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Wir haben dieses Licht. Ja. Aber dass Paulus in Epheser 6 sagt, wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Das heißt, dass wir natürlich in diesem Kampf stehen. Die Waffenrüstung ist was für Kinder Gottes. Das ist nicht was jemand braucht, was jemand anziehen kann, der gar keine Beziehung zu Gott hat. Das ist was für uns, die wir Kinder Gottes sind. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an, damit wir eben die feurigen Pfeile abwehren können, die der Satan auch auf uns schießt, damit wir die Finsternis tatsächlich abwehren können. Jesus war immer im Licht als Sohn Gottes, außer einmal. Einmal war Jesus nicht mehr im Licht. Er hat sich ganz bewusst in den Machtbereich der Finsternis begeben, als er am Kreuz seinen Geist aufgab, ja, und dann seine Seele dann auch ins Totenreich hineinging. Und so wird es auch sehr stark illustriert, zum Beispiel in Markus 15, nach der sechsten Stunde war eine Finsternis über das ganze Land bis um die neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani, das ist verdolmetscht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das eine Mal war Jesus wirklich als der Sohn Gottes von Gott verlassen, als er tatsächlich dann in den Machtbereich des Todes überging, um letztendlich für uns dort das Heil zu bewirken. Er musste glauben, dass er aus diesem Machtbereich wieder rauskommt. Das war wichtig, Dass Jesus den Weg auch geht in Gethsemane, hat man gemerkt, wie viel ihn das gekostet hat, dass es eigentlich lieber nicht hätte wollen, als rein menschlich gesprochen war der Weg so, dass er gesagt hat, wenn es möglich ist, lass es geschehen, dass es nicht sein muss. Aber es musste sein. Er hat sich dahin gegeben, er ist in den Machtbereich der Finsternis gegangen, ja, aber er wurde vom Vater wieder rausgeholt, weil er keine Sünde hatte, konnte er dort nicht festgehalten werden und hat Tod besiegt, hat den Sieg davongetragen. Und deswegen dürfen wir das auch glauben, dass wir, so wie der Christus auch, ins Licht seit der Herrlichkeit Gottes hineingestellt sind. Das hat der Sohn für uns als Erstling bewirkt und wir als Erstlinge, die wir seine Glieder sind an seinem Leib, werden das genauso. Für uns gilt das ganz genauso. Und das ist das, was wir auch glauben, dass eben Finsternis nie das Letzte ist, sondern Licht. Wenn Gott abwesend ist, dann ist es Finsternis. Finsternis heißt Abwesenheit Gottes. Ja? Und es ist auch so, dass wir auch durchaus nicht automatisch davor geschützt sind, dass wir nicht in Finsternis auch kommen. Ja? Aber wir haben eben Christus in uns wohnen, ja, und haben dadurch das Licht zur Verfügung und haben, und es ist wichtig, auch die Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass das Licht auch in uns scheint. Ja. Wie der Paulus es den Ephesern geschrieben hat, wandelt als Kinder des Lichts. Und wir wissen, dass es bedeutet, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir wie heute Abend in Gemeinschaft gehen mit anderen Kindern Gottes, ja, und dass wir aus dem Wort Gottes heraus leben. Wir sagen das auch ganz oft zueinander. Es ändert sich ja so vieles, ja, was um uns herum vorgeht. Ich meine, wir alle haben erlebt, wie das Internet einen wahnsinnigen Siegeszug angesetzt hat, dass man sich ein Leben ohne Internet kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja. Gibt's ja den Witz, so früher, wir haben früher gar keine Computer gehabt, ja. Das hat man erst so, die Personal Computers, das kam erst schon in den 90er Jahren auf. Als ich Student war, habe ich mir den ersten Computer gekauft, ja. Das war irgendwie 1993, 92, ja. Wenn man das überlegt, ja. Und wenn man das dann erzählt, ja, früher haben wir keine Computer gehabt, dann sagen die Kinder, ja, wie seid ihr denn dann ins Internet gekommen? Ja, Internet gab's nicht, da gab's dann irgendwann kamen dann die 56K-Modems an, die ewig gerattert und gepiept haben, bis man dann irgendwann im Internet war, ne? Ihr könnt euch da vielleicht noch erinnern, ja. Das haben wir alles mitgekriegt. Jetzt kriegen wir mit, wie künstliche Intelligenz, ja, immer mehr an Raum gewinnt, ja, wie wahnsinnige Datenmengen mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, Schlussfolgerungen gezogen werden, die wahnsinnig viel Zeit und Arbeit auch einsparen können. Ja, man kann bei ChatGPT jede Frage stellen, kriegt eine super formulierte Antwort, die kannst du drucken und kannst du quasi selber gleich veröffentlichen. Ja, das ist irre, was da geht und das ist alles erst noch im frühen Anfangsstadium. Ja, das kriegen wir alles mit, aber das gab es schon immer. Ja, das war im 16. Jahrhundert, war es halt der Buchdruck, der Fortschritt war, aber was immer gleich bleibt, ist das Wort Gottes und ist das Evangelium, ja. Und das Licht bleibt immer das gleiche Licht, ja. Das ist überstrahlt alles, ist auf einer ganz anderen Ebene und lassen wir uns da auch nicht rausbringen. Natürlich müssen wir uns mit den Themen beschäftigen, ja. Auch auf der Arbeit, da geht es bei mir viel um Software-Features. Man kriegt im Fahrzeug Daten aus der Cloud reingespielt über das Wetter, über die Straßenlage und über den Zustand der Batterie beim Elektrofahrzeug, dass beim nächsten Laden dann die Ladekurve so angepasst wird, dass die Batterie möglichst schon geladen wird und was weiß ich, was es da alles gibt. Alles schön und gut, aber das ist nicht das Eigentliche, um was es geht. Wir haben das Evangelium, wir haben sein Wort als Leuchte auf unserem Weg und da spielt alles andere, kann gerne dabei sein, ist aber nicht das Wichtigste. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir uns es immer wieder klar machen, weil natürlich will der Satan uns auch deutlich ablenken und er will die ganzen viele Menschen natürlich abbringen davon, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja, wir lesen das schon bei Paulus in 2. Korinther 4, das ist damals wie heute gleich. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt, eben der Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und das ist eben das Programm, was hier auf der Erde abläuft, dass der Satan tatsächlich der Fürst dieser Welt ist und dass diese Finsternis, die uns allenthalben auch entgegenschlägt, ja, dass das kein Wunder ist, weil eben der Satan Fürst dieser Welt ist, der aber auch immer nur so weit gehen darf, wie Gott ihm das zulässt. Er hat trotzdem die Fäden in der Hand, das dürfen wir wissen. Und wir sollten, ja, gerade wenn es immer dunkler wird, unser Licht immer heller scheinen lassen. Wir müssen wahrscheinlich gar nicht so viel tun, weil wir so weit weg sind von dem Mainstream, von dem, was quasi der Zeitgeist uns vorgibt, was die Strömungen sind. Ja, wir fühlen uns manchmal wie auf einem anderen Planet. Ja, wie wir sehen, was um uns herum vorgeht, sage mir, da können wir nicht mitgehen. Das ist so weit weg von Gottes Ordnung und wir erleben, dass Gottes Ordnung, sei es das ganze Thema Gender oder auch diese Klimadiskussionen, die alles andere überstrahlt, ja, dass das uns komplett in Beschlag nehmen will, da können wir nur sagen, da können wir nicht mitgehen. Da können wir wirklich nicht mitgehen. Lassen wir uns davon nicht mitreißen, dass wir uns eine Meinung zu den Themen durchaus bilden, halte ich für wichtig. Aber wir sollten, wenn wir eine Meinung uns bilden, immer auch das Wort Gottes befragen. Was sagt denn auch das Wort Gottes dazu? Ja, das Wort Gottes sagt zum Beispiel nicht, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht, aber es sagt, dass Gott das Klima natürlich in seiner Hand hat. Wir erleben Jesus als Herr über Sturm, über Wind und Wetter. Und wir erleben, dass in dem Bund mit Noah wirklich auch von Saat und Ernte, Sommer, Winter ja die Rede ist. Das sind alles Dinge, die Gott in seiner Hand hat. Ja? Und dass es den Klimawandel gibt, ist für mich keine Frage. Natürlich gibt es den, den gab es auch schon immer, das ist auch nachgewiesen. Die Frage ist, ob wir Menschen da so viel dran machen können, beeinflussen können. Ich glaube, es ist menschliche Hybris zu meinen, wir können das. Man kann lang ein 1,5-Grad-Ziel beschließen, kann man gerne machen, ja, aber das wird nicht funktionieren. Und man weiß inzwischen auch, dass es nicht funktioniert. Und es ist auch so, wenn tatsächlich der Mensch da einen Einfluss nehmen könnte, ja, dann müssten wir die Anzahl der Menschen auf der Erde drastisch reduzieren und natürlich auch den ganzen, die ganzen Emissionen, die jeder Mensch erzeugt, drastisch reduzieren. Ja, und es wird nicht funktionieren. Ja, keiner gibt seinen Wohlstand auf. Ja, und keiner kann sich vorstellen, wie man die Menschheit halbieren sollte. Ja, das ist einfach auch vollkommen unlogisch. Und da dürfen wir uns von dieser menschlichen Hybris zu meinen, wir Menschen können alles in den Griff kriegen, auch das Klima. Das ist auch ein Zeichen von Gottlosigkeit, von Gottferne. Ja, ich bin wirklich dafür, dass man nicht mehr Abgase und Emissionen, was für sich ausstößt, als nötig ist. Das ist wichtig, ist uns geboten, als Bewahrung der Schöpfung ist uns das auch aufgetragen. Ja? Aber zu glauben, dass wir da wirklich die Hebel in der Hand hätten, ja, das ist einfach nur menschliche Hybris. Und auch da können wir uns auf der einen Seite so verhalten, dass wir eben durchaus auch die Schöpfung bewahren durch unser Verhalten und auf der anderen Seite aber auch durchaus darauf hinweisen, dass es nicht in unserer Macht liegt, tatsächlich das Klima signifikant zu beeinflussen in einem Zeitfenster, ja, was in einem menschlichen Leben reinpasst. Ich komme zum Schluss. Von der Finsternis ins Licht war heute Abend das Thema und wie ich schon gesagt habe, das beschreibt eigentlich den Plan des Programms Gottes. Angefangen im ganz großen Kontext haben wir gesehen, die Schöpfung vom Es werde Licht am Anfang der Schöpfung, da geht's los, bis hin zu jedem einzelnen kleinen Leben eines jeden Geschöpfes, wo Gott jeden einzelnen von dem Machtbereich der Finsternis ins Licht des Sohnes seiner Liebe, in den Reich des Sohnes seiner Liebe, in den Lichtbereich hineinversetzen will. Das ist das Programm Gottes. Das hat er sich mit dem Sohn, genauso wie er mit dem Sohn die Schöpfung gemacht hat, hat er mit dem Sohn auch die Erlösung und Rettung der ganzen Schöpfung bewirkt, dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat und dieser Sohn am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Dieses wunderbare Evangelium, das ist das, was uns immer wieder neu erfassen, ergreifen muss und soll und wovon wir auch reden und was wir in unserem Leben auch darstellen sollen. Das wünsche ich mir für mich und es ist mir hilfreich, mich mit dem Wort Gottes auch zu beschäftigen. Eine wichtige Voraussetzung, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind und dass wir im Wort Gottes tatsächlich unseren Wegweisung, unsere Orientierung für unser Leben ableiten. Geistlich vom Wort Gottes gesehen wird durch Licht, Schöpfung und Gottesleben wahres, unauflösliches Leben geschaffen. Immer durch den Sohn, das haben wir heute gesehen. Es geht immer über den Christus, über seinen Sohn. Und wenn wir da dranbleiben, dann sind wir immer auf dem richtigen Weg. Wir dürfen uns freuen, dass wir als Kinder und Söhne Gottes in dieses Licht des Lebens jeden Tag neu hineingestellt sind. Wir sind nicht von Finsternis und Tod umgeben. Und das wünsche ich mir für mich, für uns alle, dass dieses Gotteslicht, diese Gottesliebe von uns reflektiert wird, dass wir das ausstrahlen dürfen, was Gott wirken will durch seine Liebe und Gnade. Und dass wir Menschen vielleicht gerade jetzt auch in dieser Weihnachtszeit hinweisen auf dieses Licht, auf diesen Christus, auf den Sohn Gottes, der aus Liebe zu uns auf die Welt gekommen ist, gestorben und auferstanden ist. Amen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, dafür möchte ich dir von Herzen danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Ich möchte dir danken, Herr Jesus Christus, dass du bereit warst, als Mensch auf die Erde zu kommen. Dass du bereit warst, als Sohn Gottes auf der Erde zu wirken, den Vater darzustellen, seinen Willen darzustellen, seinen Willen in allem zu tun. Und dass du gehorsam warst, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und danke, dass du auferstanden bist und lebst und dass dein Licht scheint in unserem Leben. Danke, dass wir als Kinder des Lichtes, als diejenigen, die von dem Lichtglanz deines Evangeliums erreicht wurden, dass wir getrost sein dürfen auf dem Weg, den du uns führst. Auch wenn der Weg schwer sein mag, wir gehen ihn an deiner Hand. Wir gehen ihn im Licht. Danke, dass für uns das Licht scheint, das Licht des Lebens scheint. Und möchte dich bitten, dass wir das Licht auch leuchten lassen, strahlen lassen, das Licht weitergeben. Möchte ich jetzt auch bitten für die Advents- und Weihnachtszeit, dass uns das auch neu wieder jeden persönlich selbst erfasst, was es eigentlich heißt, dein Kind zu sein, glauben zu dürfen, Glied am Leib des Christus zu sein, dazu auserwählt zu sein, den Heilsplan Gottes mit auszuführen. Und da, wo es dir gefällt, lass es auch jetzt schon geschehen, dass wir unser Licht jetzt schon leuchten lassen, Menschen auf dich hinweisen und durch unser Leben deine Liebe und Gnade darstellen. Amen.